Die häufigste Frage, die ich höre, wenn ich mit Menschen rede, die nicht an Gott glauben oder nicht an die Bibel glauben, ist: Warum lässt Gott das zu? Warum gibt es so viel Leid? Wenn es Gott gibt, wie kann es dann heute noch Hunger in der Welt geben? Wie können Kinder an Hunger sterben? Wieso gibt es dann noch diese ganzen Krankheiten? Wieso gibt es Streit? Wieso gibt es Kriege? Wieso gibt es diese ganze Gewalt, Korruption, Trennungen und all das andere Leid auf dieser Erde? Wie kann es dann zu diesem Chaos kommen, zu diesem Durcheinander? Warum müssen die Guten leiden? Warum leiden die guten Menschen? Warum sind die bösen Menschen reich? Warum gibt es so viel Unterdrückung? Wieso unternimmt Gott nichts? Warum lässt Gott das zu? Fragst du dich das auch manchmal? Diese Frage kommt auch unter uns Christen auf und ich merke, dass man dann oft in Erklärungsnot kommt und man so gewisse Dinge gar nicht so wirklich erklären kann. Warum Gott das jetzt zulässt, warum toleriert Gott das denn jetzt? Manchmal erscheinen die Umstände auf der Erde als so ungerecht, wie kann man das denn mit Gott vereinbaren? Und genau diese Frage, die hat sich auch Habakuk gestellt, ein Prophet in der Bibel. Er hat sich genau diese Frage gestellt. Vielleicht ganz kurz zu der Person oder zu dem Buch. Das Buch Habakuk ist ein einzigartiges Buch in der Bibel. Andere Propheten haben von Gott eine Botschaft bekommen und die haben diese Botschaft an die Menschen weitergegeben. Habakuk, aber er spricht mit Gott über die Menschen. Er spricht nicht zu den Menschen, er spricht mit Gott über die Menschen, über das, was er sieht. Andere Propheten haben ein Strafgericht verkündigt. Ja, Gott hat ihnen gesagt, geh zu ihnen, verkünde den Menschen, dieses und dieses Gericht wird über euch kommen. Ich werde euch vernichten, ich werde euch töten. Ein Gericht wird kommen, du musst das Gericht verkünden. Bei Habakuk ist es so, dass er ein Gericht fordert. Er fordert etwas. Und dieses Buch ist ein Dialog zwischen einem, ja man kann sagen, einem verwirrten Propheten. Er ist ein Stück weit verwirrt, das werden wir dann noch sehen, und seinem Schöpfer. Ein Dialog zwischen einem Prophet und seinem Schöpfer. Über die Person von Habakuk weiß man sehr wenig. Er lebte in der Zeit, als das Assyrische Reich, damals die Weltmacht, zusammenfiel. Das war das 7. Jahrhundert vor Christus. Und es bahnte sich eine neue Weltmacht an. Ja, das Babylonische Reich kam langsam auf. Die Assyrer, die wurden kleiner, die fielen immer mehr zusammen. Jetzt kam das Babylonische Reich, die wurden auch als die Chaldäer bezeichnet. Und zu der Zeit war in Juda, ne, das Reich war schon gespalten, in Juda war Josia der König. Der Vater von Josia und dessen Großvater, es waren gottlose Könige. Die haben gottlose Rituale eingeführt, Götzendienst, heidnische Rituale. Und dann, als Josia das Buch des Gesetzes im Tempel gefunden hat, dann leitet er eine Reformation in Juda ein. Und er löscht alles aus, was heidnisch ist und was mit Götzendienst zu tun hat. Er reinigt alles und er brachte das Volk wieder richtig auf Kurs zur wahren Anbetung und zum wahren Gottesdienst nach Moses Vorschriften. Aber wie gesagt, es gab in der Welt, Israel und Juda, kleine Flecken, ne? Aber es gab diese, in der ganzen Welt gab es einen Machtwechsel. Der stand bevor, das Babylonische Reich wurde größer. Und sie verfolgten den König der Assyrer. Die andere Weltmacht, die jetzt in sich zusammenfiel, wurde jetzt noch verfolgt. Und unten gibt es noch Ägypten. Der Ägypter, er wollte die Assyrer unterstützen, er wollte gegen die Chaldäer arbeiten. Und dann zieht er mit seinem Heer hoch gegen die Babylonier. Und Josia, dieser König mit diesem kleinen Land, dieses kleine Fleckchen, er denkt sich, ich bin solidarisch mit der neuen Weltmacht, ich will mit ihm befreundet sein, ich stelle mich dem Ägypter. Und die Verhältnisse waren klar und Juda wird besiegt, Josia stirbt in diesem Krieg, in dieser Schlacht und Juda fällt unter den Einfluss von den Ägyptern. Und dann werden die Söhne von Josia die Nachfolger. Und was passiert mit dem Volk? Das Volk kehrt wieder um, wendet sich von Gott ab und geht wieder auf bösen Wegen, wandelt wieder in der Sünde. Und Habakuk, er sieht diesen Verfall der Gesellschaft, er sieht, wie gottlos sie sind Und er sieht das ganze Treiben und das wirft in ihm Fragen auf. Und ich möchte mit euch das Buch aufschlagen, Habakuk. Glücklich, wer dieses Buch in der Bibel findet. Es ist ein kleines Buch, 3 Kapitel. Das ist das 5. Buch im Alten Testament. Also vielleicht ist es leichter von Matthäus rückwärts. Vorher ist Nahum, danach Zephania. Genau, also das Buch des Propheten Habakuk. Könnt ihr gerne mit aufschlagen. Das wird keine Vers-für-Vers-Predigt, sondern wir werden einzelne Passagen betrachten. Und ich möchte mit euch aus Kapitel 1 die Verse 2 und 3 lesen. Es wurde heute schon in der Bibellese gelesen. Ich lese diese 2 Verse nochmal. Kapitel 1, Vers 2 und 3. Wie lange, o Herr, rufe ich schon, ohne dass du hörst? Ich schreie zu dir wegen des Unrechts und du hilfst nicht. Warum lässt du mich Bosheit sehen und schaust dem Unheil zu? Bedrückung und Gewalt werden vor meinen Augen begangen. Es entsteht Streit und Zank erhebt sich. Juda ist in einem schrecklichen Zustand. Und Habakuk betet, Gott, ich rufe zu dir, ich schreie schon etwas länger und du hörst nicht. Du antwortest mir nicht, du reagierst nicht, du greifst ja gar nicht ein. Wie lange soll ich beten, dass du mich endlich hörst? Gott, wie lange willst du denn diesem ganzen Treiben noch zusehen, bevor du eingreifst? Ja, das war eine schwierige Situation. Es war viel Sünde, Unmoral, Streit und Gewalt in Juda. Die Könige, die waren träge, die Regierenden waren nachlässig. Die, die das Gesetz angewendet haben, die haben es unehrlich angewendet. Es gab keine Gerechtigkeit im Land. Und Habakuk sieht dieses gottlose Treiben in Juda und er kann es nicht mehr ertragen. Gott, wie kannst du das Ganze noch mit ansehen? Wie kannst du das sehen und nicht eingreifen? Stellst du dir auch manchmal diese Frage? Du schaust in die Welt, Gott, warum greifst du nicht ein? Warum tust du nichts? Warum richtest du nicht? Warum hältst du die Menschen nicht auf? Ich habe mir letztens die Biografie von Yeonmi Park, das ist eine Nordkoreanerin, habe ich mir angehört mit dem Titel Meine Flucht aus Nordkorea, und sie berichtet aus ihrem Leben. Sie fängt an bei ihrem Leben in Nordkorea und sie hat zum Beispiel gesagt, dass Menschen in Nordkorea nichts mit dem Begriff Liebe anfangen können. Sie wissen gar nicht, was das bedeutet. Die Menschen hungern dort zum Teil so stark, dass sie in Mauselöchern nach den Vorräten der Mäuse suchen, um ein bisschen was zu essen haben, ein paar Körner zu kriegen. Kinder werden dort zum Teil lange alleine gelassen in einem Haus, 6 bis 8 Jahre. Die werden zum Teil wochenlang alleine gelassen, weil die Eltern irgendwo arbeiten müssen und irgendwas beschaffen müssen. Also es sind Zustände, die sind so schlimm. Und dann auf der Flucht über China nach Südkorea hat sie dann Menschenhandel, Frauenhandel, Missbrauch und Vergewaltigung erlebt. Und wenn man sich das dann so anschaut und anhört, wie so das Leben in manchen Regionen der Welt so ist oder abläuft, dann frage ich mich, Gott, wieso greifst du nicht ein? Wieso handelst du nicht? Wenn man mitbekommt, was Kindern angetan wird, das wird in den Medien immer wieder populärer, ja, auch in Deutschland, wie verdorben ist die Welt? Gott, wieso greifst du nicht ein? All das Leid, das durch Kriege hervorgerufen wird, auch jetzt, Gott, wieso greifst du nicht ein? Auch in der Vergangenheit, wenn man sich mit dem Zweiten Weltkrieg und was dort alles geschehen ist, etwas näher befasst, Gott, dieses Leid, warum greifst du nicht ein? Zu was sind diese Menschen in der Lage? Der moralische Zerfall der Gesellschaft, die ganze Perversionen, die immer gottloser werdende Politik, Gott, warum greifst du nicht ein? Und als Habakuk Gott hier in gewisser Weise anklagt, dann geht es ja auch nicht um seine persönliche Situation, sondern er beurteilt das, was er sieht, und er fragt Gott, das ist dein Volk. Es geht hier um dein Volk, dein auserwähltes Volk. Wieso greifst du denn wenigstens da nicht ein? Das Gleiche können wir uns auch bei der weltweiten Gemeinde fragen. Gott, die Christen weltweit, wie sie leben, wie sie leiden, warum greifst du da nicht ein? Und er stellt Gott diese Frage und Gott antwortet auch. Lasst uns diese Antwort lesen. Das lesen wir in den Versen 5 bis 6. Dort heißt es, seht euch um unter den Heidenvölkern und schaut umher. Verwundert und entsetzt euch, denn ich tue ein Werk in euren Tagen, ihr würdet es nicht glauben, wenn man es erzählte. Denn siehe, ich erwecke die Chaldäer, ein bitterböses und ungestümes Volk, das die Weiten der Erde durchzieht, um Wohnsitze zu erobern, die ihm nicht gehören. Und dann wird in den folgenden Versen beschrieben, wie grausam eigentlich diese Chaldäer waren. Aus von ihnen ging Angst und Schrecken hervor. Ja, sie hinterließen eine Blutspur. Sie nahmen ein, was sie erobern wollten. Ihre Gefangenen sind wie Sand, unzählbar. Ein grausames und gewalttätiges Volk. Und das ist vermutlich nicht die Antwort, mit der Habakuk jetzt gerechnet hätte. Ja, okay, ein bisschen Züchtigung, aber die Chaldäer. Und Gott sagt, du denkst, das, was du jetzt siehst, ist schlimm. Mach dich auf was gefasst. Es wird noch schlimmer kommen. Entsetzt euch und verwundert euch, denn ich tue ein Werk in euren Tagen, ihr würdet es nicht glauben, wenn man es erzählte. Gott zeigt seinen Propheten, das Gericht wird kommen wegen eurer anhaltenden Sünde. Es wird ein Gericht kommen. Und durch wen? Durch die Chaldäer. Und Gott wirkte durch die Umstände der Zeit und in diesem Fall war das Gericht schon auf dem Weg. Und Gott gebraucht hier die Chaldäer, obwohl er wusste, wie gottlos diese Chaldäer waren. Sie waren ja selbst so ein gottloses und grausames Volk, aber Gott gebrauchte sie trotzdem. Es war nicht die militärische Größe von den Chaldäern ausschlaggebend, dass sie dort eingreifen konnte, sondern dass Gott es angeordnet hatte. In der Begegnung von Pilatus und Jesus im Neuen Testament, da sagt Jesus, du hättest nicht diese Macht, wenn sie dir nicht von oben gegeben würde. Und genauso haben die Chaldäer auch nicht die Macht gehabt, hätte Gott sie ihnen nicht gegeben. Und genauso ist es auch in der heutigen Welt. Gott hat ihnen die Macht gegeben und er kann es ihnen wieder nehmen. Das Assyrische Reich, es hatte Macht. Gott hatte die Macht wieder von ihnen genommen. Und auch hier hat Gott den Chaldäern die Macht gegeben und er gebrauchte sie als sein Werkzeug. Und für Habakuk ist klar, das Gericht über Juda, über das Volk Juda, wird kommen. Das sind düstere Aussichten für Habakuk. Und wie reagiert er? Lasst uns Vers 12 lesen. Bist du, o Herr, nicht von Urzeiten her mein Heiliger? Wir werden nicht sterben. Herr, zum Gericht hast du ihn eingesetzt und zur Züchtigung hast du, o Fels, ihn bestimmt. Komische Reaktion, oder? Wie reagierst du, wenn du eine schlimme Nachricht bekommst oder eine schlimme Diagnose? Wie ist dann deine Reaktion? Und unsere Reaktion oder wie wir mit Situationen oder Problemen umgehen, zeigt sehr viel über unsere Beziehung zu Gott und ob wir ihm vertrauen. Zeigt sehr viel über unseren Glauben. Das sind so diese Prüfungen, in denen unser Glaube auf die Probe gestellt wird und sich dann besonders zeigt. Lasst uns schauen, was macht Habakuk? Er sagt, auch wenn es so aussichtslos scheint, auch wenn dieses Gericht, das ihn jetzt erwartet, so grausam ist, sagt er, mein Gott, mein Heiliger. Er verlässt sich dennoch auf Gottes Heiligkeit und auf seine Treue, die ihm Trost und Hoffnung geben. Das Interessante ist, Habakuk, der Name, bedeutet der umklammert, der Umklammernde. Und ich habe das Gefühl, genau hier macht er seinem Namen alle Ehre. Er umklammert sich. Er klammert sich an Gott. In diesem ganzen Chaos klammert er sich an Gott. O Herr, nicht von Urzeiten her bist du mein Heiliger. Wir werden nicht sterben. In Psalm 65, die Verse 4 bis 5 heißt es, wenn mir Angst ist, vertraue ich auf dich. In Gott will ich rühmen sein Wort, auf Gott vertraue ich und ich fürchte mich nicht. Was kann ein Mensch mir antun? Habakuk vertraut auf Gott. Und das ist ein sehr krasser Vergleich zu diesem grausamen Volk, das sie bald vernichten soll. Nämlich, lesen wir in den Versen davor, wo sie beschrieben werden, heißt es, dass sie ihre eigene Stärke zu ihrem Gott machten. Also sie vertrauten auf sich, sie vertrauten auf ihre Stärke, auf ihre eigene Macht. Aber die Macht, die haben sie nicht von sich aus, sondern die hat Gott ihnen gegeben. Und sie vertrauten auf sich selbst. Habakuk hingegen vertraut auf Gott, wie er ihn kennt. Gott, mein Heiliger, mein Fels. Und dann in Vers 13 beschreibt er Gott, deine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Er klammert sich an den Gott, den er kennt. Kennst du deinen Gott? Vertraust du deinem Gott? Er sagt, Gott von Urzeiten her oder Gott von Alters her. Der von Anfang an war, der ewige Gott, an den halte ich mich fest. Der vor allen da war und der nach allen da sein wird. Der Heilige, der Fels, an den er sich klammert, der Fels, der feststeht, der Sicherheit gibt. Der so heilig und rein ist, dass er das Böse nicht sehen kann. Auf diesen Gott vertraut er. kennst du deinen Gott? Du wirst nie einem wildfremden Menschen, der dir irgendwo auf der Straße begegnet, etwas Wichtiges anvertrauen. Das wirst du nie machen. Du kennst ihn nicht. Du vertraust den Menschen, die du wirklich gut kennst und die sich bewährt haben, wo du weißt, ja, ihm kann ich vertrauen. Kennst du Gott, vertraust du ihm. Zeigt sich dein Vertrauen dann auch in so schweren Situationen, wie Habakuk sie jetzt hatte, wo ein hartes Urteil kam, ein hartes Gericht über Juda. Habakuk vertraute und er klammerte sich an Gott. Und das zeigt sich vor allem darin, dass er sagt, wir werden nicht sterben. Das ist optimistisch, oder? Da kommt das Volk der Chaldäer, die hinterlassen nichts Lebendes und er sagt, wir werden nicht sterben. Aus menschlicher Sicht war es für Babylon ein leichtes, Juda auszulöschen. Kein Problem. Aber für den Propheten war es völlig undenkbar, dass Gottes Volk ganz ausgetilgt wird. Warum? Warum ist es unmöglich, dass das Volk ausgetilgt wird? Weil Gott ist ein Gott, der treu ist und er wird seinen Bund und seine Verheißung mit Israel niemals brechen. Er wird einen Überrest lassen, er wird sie nicht vertilgen. Und deswegen deutet er Gottes Gericht nicht als Vernichtung, sondern er sagt auch hier, zur Züchtigung hast du, o Fels, ihn bestimmt. Aber ein Problem hat Habakuk, ein Problem hat er mit Gottes Antwort und er sagt, ich lese nochmal den Vers 13, deine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Du kannst dem Unheil nicht zuschauen. Warum siehst du denn den Frevlern schweigend zu, während der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Was ist sein Problem? Habakuk versteht nicht. Wie kannst du, obwohl du so ein heiliger Gott bist, dieses sündige Volk gebrauchen? Die sind ja noch viel schlimmer als wir. Wie kannst du die gebrauchen, um uns zu bestrafen? Die Chaldäer, die so ein grausames und unmoralisches Volk waren. Die Chaldäer waren um einiges schlimmer. Wie kann Gott dieses Volk benutzen? Und das ist für Habakuk ein Problem und ein innerer Konflikt. Und er sagt es Gott. Und er erwartet eine Antwort. Und wisst ihr, wie er auf eine Antwort wartet? Wie ein Wächter, der auf einem Turm steht und nach Feinden Ausschau hält. Er sucht diese Antwort. Er will von Gott eine Antwort erhalten. Und genauso dürfen wir das auch machen. Wir dürfen, wenn wir Fragen an Gott haben, wir dürfen eine Antwort erwarten. Vielleicht nicht so, wie es Habakuk bekommen hat, wie ein Prophet. Wir werden nicht eine prophetische Antwort bekommen, aber durch Gottes Wort, durch seinen Heiligen Geist, vielleicht durch eine Botschaft oder durch Geschwister. Wir dürfen Gott um eine Antwort bitten. Und Gottes Antwort ist klar und deutlich. Und Gott, die Antwort ist so klar und so wichtig, dass Gott sagt, ich will, dass du dir eine Tafel nimmst und es aufschreibst. Es ist, damit jeder, der da vorbeigeht, das lesen kann. Das lesen wir in Vers 2, damit man sie geläufig lesen kann. Gott führt hier quasi die Werbetafel ein. Zum ersten Mal wird etwas aufgeschrieben und Leute, die da vorbeigehen, die können das lesen. Es soll festgehalten werden, es soll sichtbar sein, es soll für die Nachwelt festgehalten werden, weil diese Prophezeiung eine dauerhafte Relevanz hatte. Und Gott sagt auch, und Gott nimmt schon vorweg, bevor er sagt, worum es eigentlich geht, sagte, das Urteil steht fest. Es ist festgelegt und alles läuft darauf zu. Und wenn ihr euch wundert, warum trifft es nicht ein? Habt Geduld. Diese Prophezeiung ist wahr und sie wird eintreffen und das wird im Urtext so stark, wie grammatikalisch nur möglich ist, ausgedrückt. Es wird eintreffen und es ist wahr, auch wenn es sich verzögert. Und dann kommen wir zu Kapitel 2, Vers 4. Und da sagt Gott, siehe, der Vermessene, unaufrichtig ist seine Seele in ihm, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Glauben kann man hier auch mit Standhaftigkeit und Treue übersetzen. Treue und Glauben gehören zusammen. Wer an den Herrn glaubt, verlässt sich auf ihn und ist ihm treu. Und Gott lenkt hier unsere Aufmerksamkeit auf diese Unterscheidung. Welche Unterscheidung? Wo macht ihr hier einen Unterschied? Der Vermessene, der unaufrichtig ist. Es gibt auf der einen Seite den Unaufrichtigen und auf der anderen Seite der Gerechte, der leben wird. Und Gott macht hier eine Unterscheidung. Der Unaufrichtige und der Gerechte. Wer an Gott glaubt, der verlässt sich auf ihn und ist ihm treu. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und diese Stelle, die wird im Neuen Testament dreimal zitiert. Lasst uns diese Stellen mal aufschlagen. Die eine ist Römer 1, Vers 17. Römer 1, Vers 17. Und dort heißt es in Römer 1, Vers 17, denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Es gibt zwei weitere Stellen, die lese ich jetzt schnell vor. Galater 3, Vers 11, da heißt es, dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben, nicht durch das Gesetz. Hebräer 10, Vers 38, der Gerechte aber wird aus Glauben leben, doch wenn er feige zurückweicht, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Der Gerechte wird aus Glauben leben, und diese Worte, die waren es, die Luther geholfen haben, das Gesetz endlich loszulassen, versuchen aus eigener Kraft gerecht zu werden und sich an diese Gnade zu klammern. Und als Luther damals auf dieser Pilatustreppe in Rom hinaufkletterte, um heiliger zu werden, um sich mehr zu selbstkasteien und heiliger vor Gott zu werden, da waren es diese Worte waren ihm dann da. Der Gerechte wird aus Glauben leben, und das hat ihn frei gemacht. Das ist das, was dich frei macht. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und in diesem, jetzt folgt gleich so ein Verdammungsurteil über Babylon, und in diesem ganzen, ja eigentlich so tragischen Text, leuchtet so diese Stelle so hervor. Es geht hier um Gottes Gnade. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Es ist Gottes Gnade. In diesem ganzen Gericht gibt es ein Licht, das für uns leuchtet. Gottes Gnade. In einer Welt, wo es so viel Ungerechtigkeit gibt, so viel Sünde, so viel Leid, da macht Gott uns die Zusage, der Gerechte wird aus Glauben leben. Ist das für dich ein Trost? Ist das für dich ein Trost? Kannst du das für dich annehmen? Gehörst du zu denen, die Gott als Gerechte bezeichnet? Glaubst du an Gott und hast du dieses Leben? Der Gerechte wird aus Glauben leben. Wenn du dich nicht zu dieser Gruppe dazugehörst, dann darfst du dich leider in den kommenden Versen angesprochen fühlen, wo es um das Gericht Gottes geht. Es geht um das Gericht Gottes über das babylonische Reich, über die Unaufrichtigen. Ja, die Chaldäer wurden von Gott gebraucht, um das Gericht über das Volk Juda auszuführen. Aber das bedeutet nicht, dass sie verschont sind. Nicht jeder, den Gott gebraucht, ist gleichzeitig errettet. Das bedeutet nicht, dass sie nicht gerichtet werden. Ganz im Gegenteil. In den nächsten Versen wird das sichere Gericht, das über sie kommen wird, angekündigt. Gott kündigt klar an, mein Gericht über sie wird kommen. Das sind jetzt fünf Wehrufe, die in dem nächsten Versen kommen, auf die werde ich jetzt nicht genau eingehen, aber hier geht es um fünf verschiedene Gruppen von Übeltätern, die gerichtet werden. Ja, es ist erstens die andere erpresst haben. Zweitens, da geht es um Ausbeutung und Habgier. Dann um Unrecht, um Ausschweifung und Schamlosigkeit und zu guter Letzt um Götzendienst. Und Gott benennt es alles ganz klar und sagt, ich werde diese Sünde richten. Ich werde mein Gericht über euch ausgießen. Und interessant ist auch, dass Gott sagt, die Nationen, die ihr unterdrückt habt, ausgeplündert habt oder sonst wie belästigt habt, die werden es euch gleich tun und werden ein Lied über euch singen, ein Spottlied. Gott wird das babylonische Reich richten. Und ich weiß nicht, ob ihr jetzt schon so ein bisschen ein Gefühl von Habakuk habt, ob ihr ihn so als Person euch so ein bisschen vorstellen könnt, seine Stimmung. Wie kommt Habakuk rüber? Er ist klagend. Es ist ein klagender Habakuk, ein niedergeschlagener Habakuk, der sich an Gott klammert, aber trotzdem hat er Probleme und zweifelt an Gott, ist verwirrt. Er hat angefangen, Gott, warum? Er hat sich über die Sünde beklagt und war schockiert. Jetzt kommt auch noch Babylon. Du gebrauchst Babylon als dein Werkzeug. Und er trug seinen Konflikt vor Gott und Gott antwortete ihm. Und jetzt erfährt er, wie Gott sagt, der Gerechte wird aus Glauben leben und das Urteil über die Sünder wird kommen. Und die Reaktion von Habakuk ist, er verneigt sich vor Gott. Er verneigt sich anbetend vor Gott und seine Fragen, seine Verwirrung gehen über in Lobgesang und Dank und Gebet. Und da sind wir in Kapitel 3. Und das Interessante ist, in diesem Gebet hat er eigentlich nur zwei Bitten und die finden wir auch gleich im Vers 2. Zwei Bitten hat er. Ich möchte diesen Vers vorlesen. O Herr, ich habe deine Botschaft vernommen. Ich bin erschrocken. O Herr, belebe dein Werk inmitten der Jahre. Inmitten der Jahre offenbare dich. Im Zorn sei eingedenk deiner Barmherzigkeit. Ja, dieser klagende Habakuk, was sagt ihr jetzt? Belebe dein Werk, offenbare dich inmitten der Jahre. Nachdem Habakuk gehört hat, was Gott verheißen hat, sagt er, er drängt offensichtlich auf die Erfüllung von Gottes Verheißung. Und es erinnert mich ein Stück weit an Johannes in der Offenbarung, wo Gott ihm alles zeigt und er am Ende einfach nur sagt, ja, Herr Jesus, komme bald, lass es bald geschehen. Und Gott zeigt Habakuk, wie es ausgeht und seine Reaktion ist, belebe dein Werk, offenbare dich, tu es, führe es aus. Und Gott hat es versprochen, wie wir es am Anfang in Vers 5 gelesen, Kapitel 1, Vers 5, hat Gott es versprochen, dass er es tun wird. Die erste Bitte ist, tu es, Herr, führe es aus. Komme bald, Herr Jesus, können wir sagen. Die zweite Bitte ist, im Zorn gedenke des Erbarmens. Habakuk weiß, dass Gott in seinem Zorn dennoch ein gnädiger und barmherziger Gott ist. Und dass all seine Strafgerichte immer zielgerichtet waren, niemals willkürlich. Gott ist nicht einer, der aus einer Freude oder aus einem Gefühl oder einer Emotion heraus jemanden straft. Es ist immer zielgerichtet. Und wäre Gott ein zorniger Gott ohne jede Liebe und ohne jede Gnade, dann wäre die Menschheit schon längst ausgerottet. Oder zumindest sich komplett selbst überlassen. Und das würde vermutlich das Gleiche zur Folge haben. Im Zorn gedenke des Erbarmens. Wenn wir von Menschen Zorn erwarten, dann haben wir da wenig auf Gnade zu hoffen. Aber Gott ist ein zorniger und gerechter Gott zugleich. In Jesaja 49, Vers 15 lesen wir, kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarmt über ihren leiblichen Sohn? Selbst wenn sie ihn vergessen sollte, ich will dich nicht vergessen. Und was dann folgt in diesem Kapitel 3, ist es ein purer Lobgesang gerichtet an Gott. Und Habakuk kommt gar nicht mehr aus dem Loben heraus. Und das, obwohl Habakuk weiß, die Chaldäer kommen. Es wird ein Urteil kommen, ein Gericht Gottes wird über Juda rüberwalzen. Schon sehr bald steht eine Katastrophe bevor. Und die Freude, die er jetzt hat, sie kommt nicht daher, dass Gott gesagt hat, okay, ihr habt ein friedliches Leben auf immer. Nein, die Umstände haben sich nicht geändert. Gottes Urteil steht fest, aber die Perspektive hat sich geändert. Die Perspektive von Habakuk. Gott hat immer noch alles unter Kontrolle. Gottes Gericht wird kommen. Vertraue Gottes kommendem Gericht. Gott bringt auch Rettung. Gott bietet Rettung an. Und Gott kommt zu seinem Ziel. Habakuk weiß, Gott ist gerecht. Sein Zorn ist ein gerechtfertigter und heiliger Zorn. Und in seinem Zorn ist Gott auch barmherzig, der mit dem gläubigen Überrest Geschichte schreiben wird. Und dann schließt er seinen Lobgesang mit den Versen 18 und 19. Ich aber will mich freuen in dem Herrn und frohlocken über den Gott meines Heils. Gott, der Herr, ist meine Kraft. Aus einem Verzweifelten wird jetzt ein Lobender. Er vertraut dem kommenden Gericht Gottes. Ist das nicht auch für uns ein Trost, dass Gott alles unter seiner Kontrolle hat? Es wirkt so, als ob Menschen irgendwelche Macht haben und irgendwie allmächtig sind und irgendetwas steuern können. Gott hat alles unter Kontrolle. Und die Antwort Gottes auf die zweifelnden Fragen Habakuks ist zugleich eine Botschaft für ganz Israel und für die ganze Welt. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Der Glaube ist die Antwort. Und das Vertrauen auf Gottes Wegen ist die Lösung. In 1. Johannes 5, die Verse 4 bis 5 lesen wir, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Wir sind Überwinder, wir sind Sieger in Christus Jesus. Gott kommt zu seinem Ziel. Mit Israel, mit den Nationen und darüber hinaus auch mit dir und mit mir. Und so können wir mit Habakuk einstimmen. Ich aber will mich freuen in dem Herrn und frohlocken über den Gott meines Heils. Gott, der Herr, ist meine Kraft. Gott kommt zum Ziel. Vertraue auf sein kommendes Gericht. Amen. Ich würde gerne noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein heiliges Wort. Ich danke dir, dass du durch dein Wort zu uns sprichst. Und danke, dass dein Wort voll von Trost und Zusagen an uns ist. Herr, und wenn wir das Weltgeschehen beurteilen, wenn wir so viele Dinge sehen, was in der Welt passiert, um uns herum, in unmittelbarer Nähe, dann kommen Zweifel in uns auf, Ängste und Nöte. Und wir fragen uns hin und wieder, wie kannst du das zulassen? Wie kann das alles sein, Herr? Aber ich danke dir, dass wir durch dein Wort diese klare Zusage haben, dass du zu deinem Ziel kommen wirst, dass du ein souveräner Gott bist, der über allem steht. Du gibst Macht, du nimmst die Macht. Du hast alles unter deiner souveränen Kontrolle. Und ich danke dir, dass in diesem ganzen Elend, das wir sehen, dass wir diese Verheißung haben, der Gerechte wird aus Glauben leben. Herr, vielen Dank für das Werk von Jesus Christus. Danke für deine rettende Gnade. Amen.